Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um das Thema Körperbewusstsein. Super spannendes Thema, wie ich finde. Und wir haben auch schon ganz viele Fragen in unserem Kopf, die wir unserer heutigen Expertin stellen wollen, nämlich Katrin Ismayer. Katrin, schön, dass du heute da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Katrin, du bist Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität und Sexualcoach. Du sagst, dass du Menschen dabei helfen möchtest, sich und ihren Körper zu lieben und ein selbstbestimmtes, bewusstes Sexleben zu führen. Du gibst dabei auch Kurse und Retreats und hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Seelenstriptease, wo es genau um all diese Themen geht. So, eine große Rolle dabei spielt natürlich das eigene Körperbewusstsein. Und jetzt haben wir bei uns im Podcast in den letzten Folgen immer wieder von Gästen gehört, na, du darfst einfach mal mehr auf deine eigene Körpersprache hören und auf dein Körperbewusstsein. Und wir haben festgestellt, manchen fällt das super leicht, den meisten, uns eingeschlossen, nicht. So. Und deswegen sind wir super happy, dass du dir die Zeit nimmst, einfach mal mit uns da ausführlicher drüber zu sprechen. Was ist denn überhaupt Körperbewusstsein und worum geht's dabei? Und wie hast du das gemacht und was sind so deine Tipps und Tricks, um dahin zu kommen? Von daher, cool, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich.
Katrin, vielleicht starten wir mal ganz basic damit rein. Was verstehst du denn unter Körperbewusstsein überhaupt? Wie definierst du das?
Ja, also ich würde sagen, das bedeutet, dass man seinen Körper spürt, dass man seine Bedürfnisse und Grenzen wahrnehmen kann. Also ihr kennt bestimmt dieses Sprichwort Schmetterlinge im Bauch, ein Kloß im Hals. Mhm. Das kennen die meisten. Also wenn man ein Kloß im Hals hat, merkt man, oh, jetzt muss ich eigentlich weinen und vielleicht schlucke ich diesen Kloß runter. Das ist auch eine Art von Körperbewusstsein, die wahrscheinlich die meisten kennen. Anders ist es bei Bedürfnissen, die komplexer sind oder Grenzen, die komplexer sind. Ganz oft rennen wir so durch den Alltag und merken eigentlich gar nicht, ja, dass uns irgendwas fehlt oder dass wir etwas Bestimmtes brauchen. Oder wir merken sogar, dass es uns gar nicht so gut geht, aber wir wissen eigentlich gar nicht, ja, was könnten wir denn anders machen, dass es uns besser geht. Also Körperbewusstsein würde ich als Fähigkeit bezeichnen, dass man sich selbst spürt und dann im besten Fall natürlich auch in die Aktion gehen kann, das umzusetzen, zu kommunizieren oder was zu verändern, so dass es einem gut geht. Aber das fängt eben immer erstmal beim Spüren an. Wie geht's meinem Körper gerade? Bin ich müde? Bin ich gut drauf? Also erstmal überhaupt zu evaluieren, wie geht's mir denn gerade? Weil wenn du das gar nicht spürst, kannst du natürlich auch nichts verändern.
Das beeinflusst ja auch super viele Bereiche, ne? Also ein Körperbewusstsein zu haben, spielt ja eigentlich in alles rein. Also ob ich jetzt selbstbewusst bin oder auch selbstsicher bin, Selbstvertrauen habe beim Sex, das ist ja so dein Hauptthema auch, aber auch Kleidung, die ich mich dann traue zu tragen. Warum ist es so wichtig, sich seines Körpers bewusst zu sein oder auch ein gutes Gefühl für seinen Körper zu haben?
Genau, du hast gerade schon angesprochen, dass ist wirklich in jedem Lebensbereich wichtig, ob das jetzt der Job ist, der Sport ist oder in meinem Fall, wo ja meine Expertise liegt, eher in dem Thema Beziehung führen, Sexualität. Also in Bezug jetzt auf meine Expertise kann ich einfach sagen, dass wenn man sich selber natürlich spürt, dann kann man viel eher sagen zu seinem Partner, seiner Partnerin, ich brauche gerade Nähe, ich brauche gerade Distanz. Ich merke gerade, dass für mich diese Körperlichkeit nicht stimmig ist. Lass uns mal was verändern. Und wenn man diese Fähigkeit eben nicht hat, dann passiert es schnell, dass man in einer Beziehung in so eine Abwärtsspirale kommt und ja, im Endeffekt sich irgendwo festfährt, wie zum Beispiel, dass man immer weniger Lust auf Sexualität bekommt, weil man eben gar nicht wahrnimmt, dass irgendwas sich nicht stimmig anfühlt oder eben auch gar keine Kompetenz hat, darüber zu reden und es auch überhaupt gar nicht spürt und dann auch gar keine Idee hat, was man verändern kann. Und deswegen setze ich da halt beim Körperbewusstsein an, weil wenn du dich selbst nicht spürst, dann ist dir das eventuell gar nicht bewusst. Dann sagst du einfach, okay, meine Beziehung ist schlecht, ich trenne mich, mit dem nächsten wird es bestimmt besser und mit dem nächsten wird es nicht besser, weil du nimmst ja dich selber mit. Und dementsprechend empfinde ich das als sehr wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und den bösen wie sagt man, den bösen Peter oder wie sagt man das nochmal?
Schwarzen Peter. Peter, genau.
Den schwarzen Peter, der anderen Person zu sprechen und zu sagen, ja, du bist schuld daran, dass ich keinen Genuss in der Sexualität zum Beispiel habe oder immer nur so dieses du, 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 aber gar nicht sich selbst reflektieren zu können, was denn eigentlich bei sich selber gerade los ist.
Dann musst du mal kurz mit so in deine Geschichte. Wo kommt das her? Oder warum ist dir dieses Thema so besonders wichtig?
Ja, ich war sehr früh pubertär unterwegs. Also ich habe irgendwie mit 9 Jahren von meinen Eltern ein Aufklärungsbuch in die Hand gedrückt, damit sie mich nicht selbst aufklären müssen. Und seitdem war das meine Bibel.
Hervorragend.
Ja, aber es war super spannend. Also ich war irgendwie die, um die sich natürlich alle geschart haben. Und wir haben dieses Buch irgendwie Tag und Nacht gewälzt und alles irgendwie darüber geredet und rausgefunden und natürlich dann auch relativ früh schon Sachen ausprobiert. Also ich würde sagen, Sexualität, da war ich einfach schon immer sehr neugierig. Selbst habe sehr viel Erfahrung gemacht, schon in jungen Jahren. Und dementsprechend, ja, war das immer so das Thema, wo alle auch zu mir gekommen sind. Hey, hast du da mal einen Tipp oder so? Weil ich einfach sehr offen darüber geredet habe, schon durch eigene Erfahrungen und dieses Buch, diese Bibel, da schon viel Erfahrung selber hatte. Und dementsprechend war ich so ein bisschen damals schon in der Teenagerzeit so ein bisschen der Sexcoach von allen und habe damals schon so gesagt, mit irgendwie 14, 15, 16 oder so, habe ich schon gesagt, ach, wie cool wäre das denn, wenn ich dir jetzt nicht nur so Tipps geben könnte, weil es natürlich auch schwer ist, das zu erklären, was ihr jetzt da anders machen könnt, sondern wenn ich einfach bei euch vorm Bett sitzen könnte und euch sagen könnte, was ihr tun könntet. So, dass dieser Job existiert, das wusste ich natürlich damals noch nicht und konnte mir natürlich auch nicht vorstellen, sowas zu machen und genau, dann
Moment,
bin ich
Moment,
ganz normal.
Es gibt den Job, wo jemand daneben sitzt und anleitet?
Also im Endeffekt, ja, es kommt natürlich darauf an, Sexualcoach kann viel bedeuten und ich sag mal, die meisten, auch vor allem Sexualtherapeuten, da stellt man sich ja eher ein Gesprächssetting vor. Mhm. Und ja, ich mache auch 1:1 Gespräche, aber mein Steckenpferd ist ja die Körperarbeit. Das heißt, bei mir geht es ja sehr viel darum, dass die Menschen in eigene Erfahrungen gehen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Person zu mir kommt, eine Klientin oder ein Klient, habe ich im Sexological Bodywork, also das nennt sich in Deutsch somatische Sexualcoaching oder Beratung, habe ich die Möglichkeit, nicht nur mit der Person zu reden, sondern zu sagen, hey, berühre dich doch mal selber so und so oder im anderen Fall könnte ich zum Beispiel auch mit der Person in die Körperarbeit gehen. Mhm. Also Sexological Bodywork könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie bei einer Physiotherapie, das Setting. Also dass eine Person auf einer Liege liegt und ja, die kann natürlich selbst entscheiden, ob sie angezogen bleibt oder komplett nackt ist. Und der Sexological Bodyworker oder Bodyworkerin in meinem Fall kann zum Beispiel die Person berühren. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du weißt nicht, wie du berührt werden möchtest. Du kannst deinem Partner einfach nicht sagen, wie du berührt werden möchtest. Dann könnte ich zum Beispiel helfen oder eine Sexological Bodyworkerin könnte helfen, dass man sowohl entweder nur am Arm, das wäre die einfachste Variante, mal verschiedene Berührungsqualitäten ausprobiert, von sanft bis ganz fest, bis mit den Nägeln, mit der ganzen Handfläche oder nur mit den Fingerkuppen. Das sind ja große Unterschiede. Und wenn du deinem Partner erklären sollst, wie er dich berühren soll und du kein Vokabular dafür hast, was du denn genau möchtest, dann wird es schwierig. Und deswegen trainiert man in der Körperarbeit, erstmal überhaupt Begriffe dafür zu finden und die Unterschiede wahrzunehmen. Ist es ein Unterschied, ob man mit den Nägeln berührt wird oder mit der ganzen Hand? Ist ein Druck, macht ein Druck einen Unterschied? Und das Ganze kann man natürlich nicht nur an dem Arm machen, das kann man auch an den Brüsten machen, das kann man im Genitalbereich machen. Also da gibt es im Sexological Bodywork schon zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, ein Paar kommt zu einem, also zurück zu diesem, was ich als Teenager gesagt habe, ein Paar kommt zu einem, ein Paar hat ein Problem und dann sitze ich außerhalb als Sexological Bodyworkerin und sage, probiert doch mal, euch anders zu berühren. Also dann macht man so eine Art Massagesetting und die berühren sich. Das hat jetzt nichts mit klassischem Sex in dem Sinne zu tun, sondern eher so, dass man Berührungsqualitäten zum Beispiel übt und ich außen sitze und Anweisungen gebe oder auch die Kommunikation als Paar unterstütze. Versucht es doch nochmal anders zu sagen. oder sag ihr doch mal, dass sie oder er sich entspannen darf. Also, dass man einfach von außen so ein bisschen moderiert.
Okay, das heißt, du übersetzt das, was du da siehst, in Sprache, die die Leute dann verstehen, um es umzusetzen.
Genau, ja. Okay. Und das ist jetzt das 1-zu-1-Setting, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das nennt sich, wie gesagt, wenn euch das interessiert, dass ihr das mal selber machen wollt, Sexological Bodywork. Das habe ich jahrelang in der Praxis angeboten. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil ich eben inzwischen das in Kursen mache. Also in größeren Formaten. Da sind dann zum Beispiel, ja, 7 Paare da und ich bin von außen und leite etwas an, wie zum Beispiel eine Massage oder eine Berührungsqualität, die man zu Hause im Bett vielleicht nicht so hinkriegt, weil man zu Hause im Bett eher klassischen Sex hat. Und dann kommen Paare mal für ein paar Tage in solche Retreats und bekommen mal die Möglichkeit, von außen jemand zu haben, der mal sagt, macht es doch mal anders. Probiert es doch mal anders. Vielleicht kommt ihr dann auf eine Idee, wie es auch anders geht. Und somit kann man natürlich eine nicht erfüllte Sexualität verändern.
Ich frage mich, was ist denn so die größte Herausforderung? Warum können viele das nicht? Ist es, haben wir verlernt, unsere Körpersprache zu sprechen? Haben wir es nie gelernt? Ist das so ein großes Tabu, dass man sich damit nicht beschäftigt? Haben wir keine Zeit dafür? Was würdest du sagen, ist so deine Erfahrung, was die Klientinnen berichten, woran es hakt?
Also jeder Mensch hat ja eine ganz andere Lebensgeschichte, deswegen kann man das jetzt nicht vereinheitlichen. Aber ich würde sagen, dass Kinder viel mehr noch spüren und wir einfach so durch dieses Schulsystem, Studium, Arbeit sehr oft, wenn wir zum Beispiel erfolgsgetrieben sind, einfach sehr schnell in dieses Funktionieren kommen. Also wir müssen funktionieren, wir müssen unseren Alltag auf die Reihe kriegen und da kann man, also oder da steht einem zu viel Fühlen im Weg. Also besser, man ist ein bisschen wie ein Roboter und funktioniert und macht das alles und hakt das ab. Dann funktioniert die ganze Sache, aber in dem Moment, wo man irgendwie spürt, dass es einem nicht gut tut, kommt das Ganze natürlich ins Wanken. Also das würde ich sagen, ist ein Grund, dass wir einfach in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind. Das würde ich sagen, ist ein Grund, weshalb wir auch gar nicht fühlen wollen und es somit auch überhaupt nicht als Kompetenz sehen zu erlernen. Und zudem ein anderer Grund ist einfach Mangel an Bildung, dass es im Endeffekt auch zwar Aufklärungsunterricht gibt in der Schule, aber da lernen wir ja nicht Berührungsqualitäten. Da lernen wir ja eigentlich nur Verhütung, werdet ja nicht schwanger und wie funktioniert die Sache, aber es gibt ja überhaupt keine sexuelle Bildung in dem Sinne. Also die findet ja eigentlich nur in Pornos statt. Und dort sehen wir nur sehr klassische und auch teilweise realitätsferne Sachen. Das heißt, wo sollen wir denn Sexualität lernen? Und dementsprechend ist eigentlich, wenn jemand zu so einem Kurs von mir oder mir und meinem Partner kommt, das ist eigentlich wie so ein Aufklärungsunterricht für erwachsene Menschen. Weil wo sollst du es denn sonst lernen? Also wann würde man sich denn mal damit beschäftigen, wie man unterschiedlich berühren könnte? Also jetzt rede ich immer die ganze Zeit über Berühren, aber es geht ja auch weiter. Ich habe ja so viele Menschen in meinen Kursen, also wo ich so sexuelle Dinge erkläre und die sagen, ach, das ist normal. Also es kommt ständig diese Frage, ah, und das ist normal. Ah, und das nennt sich so und so. Also die Leute haben nicht mal Begrifflichkeiten dafür. Also zum Beispiel das Thema Squirten, dass eine Frau zum Beispiel beim Orgasmus ja auch eventuell ein bisschen Flüssigkeit verlieren könnte. Ganz viele Frauen denken, dass sie ins Bett gepinkelt haben und schämen sich dafür, anstatt zu wissen, was es eigentlich, also dass es einen Begriff dafür gibt und was da eigentlich passiert. Und somit würde ich sagen, dass einfach die sexuelle Aufklärung fehlt und das auch mitunter der Grund ist, warum wir uns gar nicht damit auseinandersetzen wollen und damit auch weniger spüren und wahrnehmen.
Was ja komisch ist, ne? Wir leben in einer Welt, die super sexualisiert ist. Also überall wird ja Sex sells. Das gilt ja in allen Bereichen und da haben wir uns so dran gewöhnt, dass es zu einer Normalität geworden ist und trotzdem ist das, ich sag mal, das eigene Sexleben ist so ein Tabu, dass ich kaum mit jemandem darüber reden kann und mich schäme, darüber zu reden. Ist ja irgendwie total abstrus.
Total, ja.
Okay, das heißt, du sagst für dich Körper, verstehe ich das richtig, dass Körperbewusstsein ganz, ganz viel mit dem Fühlen dessen, was da gerade in mir passiert, zusammenhängt?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, so, jetzt natürlich die Anschlussfrage, wie kann ich das lernen? Also, Katrin, erzähl doch mal ganz, ganz einfach, wie kann ich das lernen?
Ja, so einfach ist es halt leider nicht, aber ich würde sagen, zum Beispiel, und deswegen ist ein Werkzeug, sage ich immer von mir, das Thema Tantra, weil im Tantra man dort viel lernen kann. Also die meisten haben wahrscheinlich das Klischee, Tantra ist lauter nackte Menschen tanzen im Kreis und da gehe ich bestimmt nicht hin. Aber
möglich.
Tantra ist was ganz anderes.
Okay, was verstehst du unter Tantra?
Also Tantra ist erstmal eigentlich eine ganz alte buddhistisch-hinduistische Lehre, die gar nichts mit der Sexualität an sich zu tun hatte, sondern sehr viel mehr mit dem Thema Spiritualität, Rituale. Also das heißt, was ich im Tantra so ganz toll finde, und das hat sich natürlich über ganz viele Zeit verändert, also das, was wir heute eigentlich erleben, das nennt sich Neo-Tantra. Also das hat mit dem ursprünglichen Tantra gar nicht mehr so viel zu tun, in vielen Aspekten doch. Und vor allem in Bezug auf Spiritualität und Achtsamkeit, das ist natürlich immer noch präsent. Aber das, was wir heute praktizieren oder was wir heute verstehen unter Tantra, wo es natürlich auch unglaublich unterschiedliche Interpretationen und Angebote gibt, aber ich sage mal, das, was ich verstehe, was ich mit meinem Partner anbiete in den Seminaren, das ist wirklich sehr mit dem Thema Körperbewusstsein verknüpft. Also stellt euch mal vor, du sitzt in der U-Bahn und bist am Handy. Da kannst du natürlich keinem Menschen begegnen. Und auch jetzt mit deinem Partner zusammen, jeder ist irgendwie gestresst und läuft in der Gegend rum, aber man schaut sich eigentlich gar nicht in die Augen und sagt, tschüss, mein Schatz, und gute Nacht, mein Schatz. Und so, da kann man auch nicht in Verbindung miteinander kommen. Das heißt, wenn man in so einen Tantra-Raum geht, da hat man erstmal viel Raum und Zeit, sich zu begegnen. Also es geht in erster Linie mal um wahre Begegnung, sowohl mit dir selber als auch mit anderen. Also es ist was anderes, wenn wir uns eben flüchtig begegnen, so wie wir das oft im Alltag tun mit Arbeitskollegen und eventuell auch mit dem Partner, als wenn wir uns mal wirklich Zeit nehmen, in die Augen zu schauen zum Beispiel. Einfach mal nur ein längerer Augenkontakt. Das ist ja schon für die meisten Menschen unangenehm, weil da könnte man ja was sehen oder freigeben, was man gar nicht möchte. Oder dass man einfach mal sagt, was wäre denn, wenn man eine Fingerkuppe an eine Fingerkuppe legt und nur so in Kontakt geht, nur mit zwei Fingerkuppen, was würde man da spüren? Egal, ob das jetzt ein Partner ist oder eine fremde Person, was würde man denn da spüren? Also man lernt quasi im Tantra durch so ganz einfache Sachen mal wahrzunehmen, also sozusagen eine andere Person gegenüber wahrzunehmen. Ich würde sagen, wir haben alle schon irgendwo diese Fähigkeit, in einen Raum zu kommen und zu merken, ist die Person mir jetzt sympathisch oder ist sie mir nicht sympathisch? Und im Tantra würde ich sagen, lernen wir nochmal viel mehr hinzuspüren. Was merke ich jetzt? Was ist meins? Was ist deins? Was passiert da jetzt nur in dieser Verbindung von zwei Fingern? Also es hat schon auch was so mit dem eben Thema Achtsamkeit und Meditation zu tun. Man lernt zum Beispiel beim Tanzen, fühlt man sich vielleicht also will man das nicht oder denkt so, oh Gott, was denken die anderen von mir? Man lernt einfach mal darauf, keinen Acht zu geben, was die anderen denken. Also es geht sehr viel in den ersten Tagen beim Tantra darum, seine Scham loszulassen. Weil eine Blockade, sich selbst zu spüren und mit anderen in Kontakt zu gehen, ist das Thema Scham. Und das haben wir. Also vielleicht nennst du es nicht Scham, sondern sagst, es ist einfach unangenehm. Ich habe keine Lust, jemandem in die Augen zu schauen. Oder nee, ich kann nicht tanzen, das will ich einfach nicht. Aber eigentlich steckt da meistens Scham dahinter, dass wir uns irgendwie nicht so richtig wohlfühlen. Und das ist was wir uns da sehr genau anschauen in solchen Räumen.
Okay, das heißt, verstehe ich es richtig, dass du sagst, auch wenn ich jetzt das für mich in den Alltag übertrage, eine ganz große Herausforderung, warum viele von uns das einfach nicht können oder verlernt haben, ist, dass wir einen Grund suchen, das nicht zuzulassen, weil es in dem Moment einfach unbequem ist und ich da etwas habe, wo ich mich auseinandersetzen könnte, was vielleicht auch andere Gefühle hervorruft. Sowas wie Ja, du hast Scham genannt oder Trauer oder Angst oder Glück oder weiß ich nicht, wovor ich dann flüchte, dass ich nicht zulasse, mich in dieses Körperbewusstsein reinzubringen?
Total. Also wir sind ja sehr darauf trainiert, irgendwie immer diese Kontenance zu behalten, immer zu überlegen, wie wirke ich jetzt auf andere Menschen? Ja, was ziehe ich an? Also wir sind ja so drauf geprägt, irgendwie einen guten Eindruck zu machen und nicht unsere Fassade zu verlieren, unsere Maske zu verlieren. Wir laufen so oft im Alltag mit Maske rum und in solchen tantrischen Räumen bekommst du das erste Mal vielleicht in deinem Leben einen sicheren Rahmen, um diese Maske vielleicht mal ein wenig abzunehmen und dich wahr zu begegnen. Und umso öfter du das machst, umso mehr du trainierst in solchen tantrischen Räumen, umso mehr fällt es dir natürlich leichter zu sagen, ich begegne jetzt eventuell einer fremden Person und anstatt die Person gleich in eine Schublade zu stecken oder gleich zu sagen, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht, wirst du immer offener und lässt einfach so dieses Schubladendenken und auch so dieses Selbst-Dich-Verstellen los und bist einfach offen für die Begegnung. Und erst dann können natürlich Körpergefühle entstehen.
Okay,
erst wenn du offen bist.
Das verstehe ich in der Interaktion mit anderen, aber wo kommt das in der Interaktion mit mir selber her?
Du meinst, wie das sich auswirkt auf dein eigenes Körperbewusstsein?
Warum, wenn ich jetzt alleine, nur ich, in einem Raum sitze und auch Körperbewusstsein entwickeln möchte und du sagst, okay, da gehört auch das sich selber fühlen und spüren dazu. Selbst das fällt ja ganz, ganz vielen Leuten, mich eingeschlossen, super schwer, das zu spüren. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht zulasse, dass das überhaupt kommt. So, und ich verstehe die Erklärung zu sagen, im Kontakt mit anderen habe ich so diese Rolle, die ich einnehme und ich achte darauf, was andere von mir denken. Unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne, gar nicht bewertet, aber das ist ja in der eigenen Interaktion mit mir selber, habe ich das ja nicht. Da könnte ich ja höchstens sagen, es fällt mir schwer zuzugestehen, was ich selbst über mich denke. Aber wo kommt dann die Herausforderung her, das bei mir selber zuzulassen?
Genau, wir haben jetzt viel darüber geredet, über Räume mit anderen Menschen, was einfach, wenn man jetzt auf so ein Tantra-Seminar geht, sind natürlich andere Menschen. Da lernt man viel auch über sich selber und kommt erstmal auch bei sich selber an. Aber klar, da sind auch viele Begegnungen mit anderen. Aber man kann natürlich auch Tantra alleine praktizieren. Also jetzt stellen wir uns das mal vor, wie du das sagst. Man ist alleine in einem Raum und man möchte ja sich selbst mehr spüren. Dann gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel selbst zu berühren. Es gibt die Möglichkeit zu meditieren. Also die Frage ist ja erstmal, wie kommst du mit dir selber in Kontakt? Das ist eine ganz essentielle Frage. Das wissen die meisten schon nicht. Also man kommt auf jeden Fall nicht in Kontakt mit sich selber, wenn man sich ablenkt, wenn man Netflix schaut oder ein Buch liest. Das kann man unter Me-Time vielleicht kategorisieren, aber das hat nichts mit sich selbst in Kontakt zu gehen, zu tun. Also ich würde sagen, im Tantra wäre jetzt meine Hausaufgabe an dich, setz dich mal in einem Raum und versuch dich mal ganz langsam überall zu berühren. Also zum Beispiel einen Bodyscan zu machen.
Sorry, ich merke gerade, allein wenn du das sagst, ja, allein nur setz dich mal allein in einen Raum, dann merke ich richtig, wie sich alles zusammenzieht bei mir.
Mhm. Ja.
Das ist erschreckend, und wenn du, oder?
Das ist vielleicht ein Punkt, auf den du mal gucken darfst.
Vielleicht sollte ich da mal drauf gucken.
Genau, also ich bin da ganz bei dir. Also ich bin da auch eher ein Mensch, ich würde sowas eher in Kontakt mit anderen erfahren wollen oder das würde mir leichter fallen, als es mit mir alleine zu machen. Da ist auch jeder anders. Also ich würde auch einfach sagen, wenn diese Vorstellung dir so an den Körper geht und du sagst, das ist für mich ganz, ganz, also kann ich mir nicht vorstellen, das mit mir alleine anzufangen zu praktizieren, dann warum musst du das machen? Also zwing dich nicht dazu, dann geh in Räume mit anderen. Also just so als kleiner Side-Effekt. Aber im Endeffekt geht's halt, wenn du das mit dir selber möchtest, schon um das, was wir gesagt haben. Selbst auch mit uns selber. Wir kategorisieren einfach schöne Gefühle als gut und schlechte Gefühle als schlecht. Deswegen, wer würde sich denn alleine in einen Raum setzen und sagen, ja, ich lasse jetzt einfach so die ganzen Sorgen und Zweifel und Ängste auf mich einprasseln? Das will ja auch keiner, weil wir wollen uns ja alle gut fühlen. Also das ist schon auch was, was uns blockiert, diese Bewertung, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist. Und damit kommen wir zum Beispiel zurück zur Sexualität. Da würde ich sagen, versuchen wir alle, eine schöne, tolle, aufregende Sexualität zu leben und würden vielleicht sagen, eine Sexualität oder ein Sexversuch, wo ich mittendrin merke, es ist was nicht stimmig. Ich sage zu meinem Partner, hey, es ist gerade nicht stimmig. Und ich merke zum Beispiel, dass mich das jetzt irgendwie emotional betrifft. Ich lasse mich in den Arm nehmen und halten und ich kann mal eine Runde weinen, weil ich merke irgendwie, ich habe wahnsinnig viel Druck oder ich war jetzt gerade so viel im Kopf, ich konnte es gar nicht genießen und lasse mich in meine Gefühle rein. Dann finde ich persönlich, dass das auch schöne Sexualität ist, wenn man mal miteinander sich im Arm halten kann und nicht den Sex zum perfekten Höhepunkt bringt, sondern der Sex sich verändert zu einem im Arm halten und weinen. Aber viele Menschen würden sagen, das ist doch schlecht. Also das will ich nicht in meiner Sexualität. Das heißt, wir dürfen schon sehr viel auch an unserem Mindset arbeiten, was wir wie bewerten und auch mehr offen sein für eine andere Sichtweise auf das Thema Körperbewusstsein, Selbstverbindung und auch Sexualität und Partnerschaft, was wir als gut und was wir als schlecht kategorisieren. Und da sind tantrische Räume, wo du ja wirklich allen Art von Menschen begegnest, ein wahnsinnig toller Raum, um dieses Schubladendenken loszuwerden. Also das lernst du da richtig krass, dass du denkst vielleicht, du gehst in diesen Raum und du denkst, also diese Person, mit der will ich auf gar keinen Fall eine Übung machen. Und dann machst du irgendwann eine Übung mit ihr und wirst komplett überrascht, weil du hast die Person vielleicht aufgrund des Aussehens in eine Schublade gesteckt und plötzlich in so einer Übung, wo man wirklich ins Spüren geht, spürst du, dass die Person ein wahnsinnig warmes Herz hat oder sehr herzlich ist und du bist total überrascht. Und so lernst du mit der Zeit auch dieses Schubladendenken einfach loszulassen und offen zu sein.
Was ich spannend finde, ist, weil du auch gesagt hast, ne, man ist oft im Kopf oder dieses Schubladendenken, das impliziert ja auch, dass ich wieder was gedacht habe, ja. Also von diesem Kopf in den Körper zu kommen und eben nicht immer nur im Kopf zu sein. Also ich persönlich habe, glaube ich, völlig verlernt, auf meinen Körper zu hören oder meinem Körper eine Stimme zu geben, weil ich, also ich glaube, bei mir spielt sich einfach alles in meinem Kopf ab.
Total.
Und das, also das ist ja auch die
ist
Herausforderung.
Ja auch wieder bewertet.
Der genau.
Kopf, im Kopf sein, das ist schlau, das ist intelligent. Damit können wir irgendwie den Wert darstellen. Aber im Körper sein, was bringt uns das? Also das hat auch schon was mit der Leistungsgesellschaft zu tun.
Ich stelle mir das ja auch so vor, ne? Wenn ich jetzt so, also ich bin ja sehr organisiert, ne? Wenn ich jetzt so meinen Kalender schreibe, Samstag 16 bis 17 Uhr spüren. Ja, also da kriege ich dann eher so Herzrasen, weil ich mir denke, okay, also ich habe ja auch Angst vor Meditation, weil es mir so schwer fällt, vom Kopf in den Körper zu kommen. Aber würdest du sagen, nehmen wir uns alle viel zu wenig Zeit für diesen Aspekt und für unseren Körper, weil wir ja eher dazu neigen, wenn wir mal einen Zeitslot frei haben, dass wir dann uns ablenken wieder, um eben nicht in das Spüren zu kommen?
Total, absolut. Also Ablenkung, sich in irgendwelche Fantasien zu flüchten, in irgendwelche aufregenden Sachen zu flüchten. Wir sind alle irgendwie auf der Suche nach dem nächsten Dopaminkick. Und das ist einfach so, wie es gerade in unserer Gesellschaft auch vorgelebt ist. Wir versuchen irgendwie immer höher, schneller, weiter. Und Tantra und bewusste Sexualität ist halt im Endeffekt fast das Gegenteil. Und da brauchen wir ganz viel Zeit und Raum für. Im Tantra zum Beispiel, hatte ich ja angesprochen, gibt es viele Rituale. Also da wird auch immer ganz klar ein Setting gesetzt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt als Paar in so ein Setting geht, dann ist ganz klar, wie lang ist dieses Setting? Wer ist in welcher Rolle? Also zum Beispiel eine Person berührt, die andere Person wird berührt. Das heißt, man schafft sich schon auch sehr bewusst Zeit und Raum, um präsent zu werden. Und dementsprechend kann man das nicht einfach so zwischen Tür und Angel machen.
Also ich glaube, Stress ist da irgendwie auch ein großer Feind, ne? Also weil wenn man gestresst ist und dann sagt man so, jetzt beginnt unsere Tantra-Zeit, dann ist man ja gedanklich noch überhaupt nicht da.
Genau, und deswegen denke ich, dass es sehr sinnvoll ist, sowas auch in mehrtägigen Seminaren zum Beispiel zu machen, wie wir. Weil aus meiner Erfahrung, die TeilnehmerInnen erstmal so einen Tag brauchen, um überhaupt anzukommen. Also den ersten Tag, da brauchen wir noch gar nicht so viel machen mit Tantra, sondern da geht es erstmal sehr viel um dieses mal loslassen, den Kopf ausschalten, die Gruppe kennenlernen, überhaupt mal Vertrauen in der Gruppe schaffen, weil die ersten 24 Stunden brauchen die alle erstmal, um von ihrem gestressten Leben sich ein bisschen zu beruhigen. Und erst dann können wir eigentlich richtig mit Tantra anfangen. Und das ist ja schon irgendwie erschreckend, oder? Dass wir alle so gestresst und im Hamsterrad sind, dass dann eben Sexualität, und zwar gute Sexualität, hat eben mit sich selbst spüren und nicht super gestresst sein zu tun, dass das dann fast nicht mehr möglich ist. Also eigentlich würde ich sagen, dass Paare, die wirklich eine gute Sexualität über lange, lange Jahre aufrechterhalten wollen, müssen diese Fähigkeit entwickeln, auch mal den Stress beiseite zu schieben. Und das kann schon mal ein bisschen dauern. Also zum Beispiel, wenn man ein Date macht, und dann würde ich auch immer ein bisschen mehr Zeit einplanen, zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht erstmal ein Abendessen, wo wir nicht über den Job reden, um überhaupt erstmal ein bisschen abzuschalten. Dann, keine Ahnung, gehen wir noch eine Runde spazieren, das hilft dann noch mehr. Und erst dann fangen wir zum Beispiel mit dem Tantra-Ritual oder mit der Körperlichkeit an, weil wir dann vielleicht schon 1-2 Stunden raus sind aus dem ganzen Stress. Und wenn man diese Fähigkeit nicht hat, dann wird es schwierig, in Langzeitpartnerschaften gute Sexualität zu kultivieren. Also wir müssen wegkommen von diesem Glaubenssatz, dass Sexualität natürlich ist und dass das schon so funktioniert und dass das ja in uns einfach so angelegt ist und das klappt schon irgendwie. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es irgendwie am Partner oder der Partnerin. Das ist totaler Bullshit. Also Sexualität ist nicht natürlich, wir müssen alle Sexualität erlernen und gute Sexualität ist wie eine Sprache zu lernen. Also wir müssen die Sprache lernen und immer mehr ausbauen. Und wenn wir sie nicht regelmäßig sprechen, dann verlernen wir sie.
Noch eine Sprache. ich hänge noch bei dem zu spüren, was da gerade in mir abgeht. Da hänge ich noch ein bisschen hinterher. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, ein Setting zu schaffen, in dem ich erstmal raus aus dem Alltag komme, das ist etwas, was ich bei mir ganz häufig merke, wenn ich einfach mal mehrere Tage mit dem Rucksack unterwegs bin, irgendwo in der Natur, wo nichts ist, dann finde ich es immer wieder erstaunlich, dass an irgendeinem Punkt plötzlich Sachen hochkommen, die ich so im Alltag nie wahrnehmen würde und Gedanken, die dann hochkommen, die ich dann in dem Moment auch bereit bin zuzulassen. Und so die meisten oder die größten Erkenntnisse, die ich über mich und mein Leben hatte, die mich rückblickend weitergebracht haben, kamen genau in so einem Setting, wo ich einfach raus aus dem Alltag war, aber auch in der Bewegung. Und das wäre jetzt so die nächste Frage für mich. Welche Rolle spielt für dich Sport und Bewegung in diesem Prozess?
Ja, also Sport und Bewegung hilft uns ja wahnsinnig, aus dem Kopf rauszukommen und zu entspannen. Also wir wissen ja alle, dass Sport super gut ist, um Stress entgegenzuwirken und dass das eine super Möglichkeit ist, in einem stressigen Alltag eine Balance zu finden. Sport baut, glaube ich, auch Cortisol ab und dementsprechend ist natürlich jede Art von körperlicher Bewegung etwas, was uns erstmal hilft in so einem Zustand von: Ich schüttel quasi im wahrsten Sinne des Wortes meinen Alltag ab.
Okay, deswegen auch das Tanzen in den Seminaren?
Zum Beispiel, ja, da kann man richtig schön sich schwitzig tanzen und so lange irgendwie seinen Kopf schütteln, bis der Kopf aufhört zu denken. Also Tanzen zum Beispiel, oder wir machen auch viel mit so Shaking, also dass man wirklich mal den ganzen Körper so schüttelt. Also mach das mal eine halbe Stunde, den Körper so zu schütteln. Danach bist du nicht mehr im Kopf. Also wir
ist
machen
mir schlecht.
Schwindelig.
Ja, aber es gibt, also es ist auf jeden Fall sehr dynamisch auch. Also man sitzt da nicht nur rum und irgendwie meditiert und sitzt nur rum, sondern wir machen auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Körper, weil es ja erstmal darum geht, eben abzuschalten. Und da gibt es ja absolut unterschiedlichste Möglichkeiten. Ja, von Yoga bis Joggen gehen und so weiter. Und wir machen halt nochmal ein bisschen andere Sachen, die dann halt eben auch dazu beitragen, dass wir vielleicht noch mehr unsere Scham loslassen und aus unserer Komfortzone rausgehen.
Okay, verstehe. Also vor der nächsten Date Night essen und davor am besten noch irgendwie eine Runde Sport machen zusammen, damit auch da der Stress losgelassen wird.
Auf jeden Fall, das ist eine super Voraussetzung, um dann eben entspannt auch in die Körperlichkeit zu gehen. Heißt natürlich nicht, ist kein Garant, aber auf jeden Fall erstmal ein guter Versuch.
Cool.
Würdest du denn vielleicht abschließend noch eine Frage sagen, dass das Thema, also dieses Problem oder die Herausforderung, dass man in seinen Körper nicht mehr reinspüren kann, ist das eher so ein, auch eine Altersgruppe zuzuordnen? Also fällt das jetzt der jüngeren Generation leichter oder vielleicht noch schwerer, weil die noch leistungsorientierter sind als jetzt einer älteren Generation? Hast du da so Erfahrungen in deinen Klientinnen gemacht?
Nee, ich würde sagen, das ist überhaupt nicht altersbezogen. Also es kommt einfach wirklich drauf an, wie du unterwegs bist und mit wie viel du dich bewusst beschäftigst. Also Thema Persönlichkeitsentwicklung und seinen Horizont erweitern. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie zurückschaue, würde ich sagen, dass ich in der Schulzeit nicht so gestresst war wie jetzt im Berufsleben. Aber andererseits in der Schulzeit war ich auch noch viel jünger und hatte noch nicht diesen Horizont und diese Persönlichkeitsentwicklung und diese Bewusstheit. Das heißt, ich glaube, in jeder Altersphase gibt es unterschiedliche Herausforderungen und Chancen und vor allem auch so in den Tantra-Seminaren, das finde ich immer sehr spannend. Also in den Seminaren und Instituten, wo ich unterwegs bin, da ist die Altersgruppe meistens 45 plus. Und da frage ich mich immer, warum sind da keine jüngeren Menschen? Und was ich aber so ein bisschen rausgefunden habe, ist, dass eben, also auch so, als ich noch Single war und gedatet habe, die Männer in meinem Alter da überhaupt kein Interesse daran hatten. Die waren irgendwie so auch so zwischen natürlich, klar, irgendwie 25 und 40, da ist vielleicht auch so dieses Thema Karriere und wir wollen uns was aufbauen, viel präsenter als dann ab 45 plus. Also ich habe so das Gefühl, dass viele erst auf Tantra kommen, wenn sie dann schon Karriere gemacht haben, dann vielleicht schon Partnerschaft länger haben, Kinder haben und plötzlich merken, ah, das funktioniert ja doch alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann viele vielleicht sich erst mit dem Horizont erweitern, auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch mich. Ich bin 29 und zum Beispiel in meinen Seminaren, dadurch, dass ich ja jünger bin, spreche ich ja auch eine jüngere Zielgruppe an und habe das Gefühl, dass immer mehr jüngere Menschen auch aufwachen oder halt einfach sich mit verschiedenen Themen beschäftigen wollen. Und deswegen bin ich auch immer sehr, sehr dankbar, dass bei mir auch sehr viele junge Menschen sind und wirklich so zwischen 20 und 40, würde ich sagen, ist meine Zielgruppe eher. Aber in den Tantra-Seminaren findest du wirklich, ich würde sagen, zwischen 20 und 75, 80 alles. Also da sind echt alle Menschen, die das einfach interessiert. Und das Tolle ist ja daran, dass, was ich ja schon gesagt habe, mit diesem Schubladendenken, ich habe damals echt gedacht, nee, also ich kann doch jetzt hier nicht massieren mit jemand, der ist so alt wie mein Papa. War ganz komisch in meinem ersten Seminar. Das ging irgendwie für mich in meinem Kopf gar nicht. Und mit der Zeit lernst du aber, wie gesagt, der Person einfach in die Augen zu schauen, die Seele zu sehen. Und plötzlich merkst du, dass Alter und Beruf komplett egal ist. Also das finde ich so angenehm in tantrischen Räumen. Wir sagen nie, stell dich mal vor mit deinem Alter und deinem Beruf, sondern eigentlich 5 Tage lang lernen wir uns so gut kennen und keiner weiß, was du als Beruf machst, wie alt du bist. Das ist vollkommen unwichtig. Geht da bei uns wirklich um dich als Menschen und dich, dass du gesehen wirst, so wie du bist. Und diese Schublade Job und Alter, die ist da komplett unwichtig.
Ja.
Du wirkst so nachdenklich, Anselm, aber ich glaube, da sind jetzt so viele Punkte drin, also die müssen sich jetzt erstmal so setzen. Also ich glaube, da muss man erstmal sacken lassen und irgendwie nachdenken, aber.
Was ich mega spannend finde, bei allem, was du so erzählt hast, ist vor allem dieses Thema Vokabeln. Also sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, habe ich überhaupt Vokabeln, um das, was mein Körper mir da signalisiert, übersetzen zu können. So, da sind wir wieder im Kopf, ne? Da gehe ich wieder mit dem Kopf ran, ist mir bewusst, aber ich darf ja irgendwo die Sprache, die mein Körper da hat, versuchen zu übersetzen, so dass ich sie zumindest auch nach außen kommunizieren kann. Von daher, das ist eine Sache, die finde ich mega cool, sich mal so vielleicht auch wirklich eine Vokabelliste zu machen. Für Leute, die vielleicht gar nicht so viele Gefühlsvokabeln auch kennen. Und einfach mal zu gucken, okay, bei dem, was ich da spüre, ich nehme mir Zeit für mich, ich mache vielleicht vorher Sport, ich sorge dafür, dass der Stress entfällt, entweder im Einzelsetting oder auch als Paar oder in einer Gruppe. Und dann nehme ich mir die Zeit, spüre da rein, was kommt da in mir hoch und gucke mal nach, wie ich das in irgendeiner Art von Sprache dann übersetzen kann, sodass ich es auch kommunizieren kann.
Ich finde es ja zum Beispiel auch immer cool, wenn du jetzt sagst, ne, wie geht's dir? So, dann sagt der andere gleich so, ja gut. Oder vielleicht sagt er auch schlecht, aber der hat sofort irgendwie eine Antwort parat, ne? Und erstmal dieses Moment. Ich spüre mal in mich hinein.
Gib mir eine Stunde, ich setze mich kurz in den Raum.
Wie geht's mir denn eigentlich wirklich? Ja, was wäre denn jetzt wirklich das treffende Wort dafür? Das macht ja kein Mensch. Oder also vielleicht, also meine Umgebung macht das nicht.
Also ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern.
Bitte.
Also ich will jetzt hier kein absolutes Megaklischee aufmachen, aber mein Partner macht ja eher die Männerarbeit und ich mache ja eher die Frauenarbeit und wir zusammen geben ja Seminare für Paare und gemischte Gruppen. Und ich würde sagen, dass Frauen meistens das noch besser beschreiben können als Männer. Wie gesagt, es gibt auch andere Konstellationen, aber ich sag mal so, von dem größten Teil gibt es einfach zum Beispiel eher viele Männer, die zum Beispiel nicht so gern weinen und sich nicht so gerne verletzlich zeigen. Und mein Partner in seinen Männerkreisen hat ernsthaft so eine Tabelle ausgedruckt, wo auf der einen Seite steht positive Gefühle, Adjektive davon, und auf der Rückseite stehen quasi von uns konjunktierte negative Gefühle. Das heißt, in dem Moment, wo deine Partnerin dich fragt, wie geht's dir eigentlich, kannst du diese Karte aus deinem Geldbeutel rausholen und lesen, ah, okay, diese Adjektive gibt es. Ich schau mal, was für mich zutreffend ist. Und das sind wirklich so Sachen, die wir wirklich nutzen in unserer Coaching-Praxis, um es den Menschen einfacher zu machen. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber...
Nee, gar nicht. Ich finde das mega cool.
Ja, das ist voll cool. Und so ein Vokabelheft zu machen und zu sagen, okay, lass uns das mal, also du brauchst in dieser Arbeit auch immer den Kopf. Also wir haben jetzt ganz oft gesagt, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Aber es ist ja, also der Kopf gehört ja dazu, den müssen wir doch mit abholen. Und deswegen gibt es bei uns zwar viel Körperarbeit, aber es gibt auch mal ein Flipchart. Und es gibt auch mal ein Konzept und es gibt auch mal eine Vokabelliste. Weil der Kopf, der muss sich ja erstmal beruhigen, bevor er loslassen kann. Und das sehen wir in tantrischen Räumen immer ganz oft, dass wir alle erstmal vom Kopf her beruhigen dürfen, weil der Kopf macht nämlich sonst Terror und da könnte so ein Spickheft oder so total nützlich sein.
Aber das ist ja auch wirklich was wir seit geraumer Zeit mittlerweile machen, ist, dass wir uns abends beim Abendessen immer fragen, was hast du heute gemacht, sondern wie hast du dich heute gefühlt? Und das verändert sich dann oft in das, was habe ich eigentlich gemacht, dass man so den Tagesablauf erzählt, aber es ist trotzdem so dieses, um Gefühle zu benennen, um auch zu sagen, ich finde, da kommen auch ganz viele so Kleinigkeiten, die der Partner gar nicht mitgekriegt hat oder gar nicht wusste, dass das aber für ein großes Gefühl gesorgt hat, weil das ja eigentlich nur so eine Kleinigkeit im Tagesablauf war, kommt dann nochmal deutlich heraus. Und das ist etwas, was wir jetzt wirklich schon bestimmt anderthalb Jahre machen.
Top. Sau cool.
Gut. Katrin, für alle Männer, die jetzt an diese Gefühlsliste kommen möchten und für alle Frauen, die auch sagen, hey, ich das, was die Katrin, was du mit deinem Partner auch machst, ich finde das mega spannend und ich würde da gerne ein bisschen mehr erfahren. Zum einen, wir haben es eingangs gesagt, du hast selber einen Podcast, Seelen-Striptease, wo du über all diese Themen sprichst. Zum anderen gibst du auch Kurse und Seminare, wie du gesagt hast. Wie können die Leute dich finden? Wie kommen sie mit dir in Kontakt, wenn sie da auch mal neugierig geworden sind?
Ja, also einfach auf meiner Homepage gerne schauen, was es da so für Angebote gibt, katriniesmeier.de, oder natürlich, da kriegt ihr wahrscheinlich am meisten mit auf Instagram, einfach auf meinem Kanal katrin.ismeier. Und ja, auf dem Seelenstriptease Podcast, da sind schon, glaube ich, 260 Podcast-Episoden, also da seid ihr beschäftigt, euch durchzuhören. Und gerade natürlich besonders an die Männer kann ich euch echt auch mal den Kanal von meinem Freund empfehlen, Christian Schirner, weil der da in Bezug auf das, was wir gerade angesprochen haben, auch noch sehr viel schöne Hilfestellungen gibt.
Excel-Listen und
Flipcharts, Tabellen, das macht euch doch an. Wir haben immer noch drei Fragen, Katrin, die wir jedem Gast von uns stellen. Machst du mit?
Ja.
Das erste ist, wir haben jetzt wenig über Sport gesprochen, ne? Vor allem nicht, was so dein Sport ist. Starten wir doch mal rein. Sport ist für mich, um das mal aufzugreifen.
Ja, Sport ist für mich, in meinen Körper zu kommen, um meinen Kopf auszuschalten.
Okay, wie schaffst du das am besten?
Also ich mag total gerne so Dance-Workouts. Also ich finde das super cool, weil ich fühle mich dann immer irgendwie sexy und so, wie als würde ich jetzt gerade im Club sein, aber halt mit mir alleine. Also ich mag Dance-Workouts total gerne, aber eben auch halt Yoga und alles, was so eher entspannend ist, ist so meine Art von Sport. Und ja, versuche ich natürlich auch irgendwie jeden Morgen so 20 bis 30 Minuten was zu machen, damit man eben dem stressigen Alltag entgegenwirkt. Würde ich aber gerne auch echt noch mehr machen und auch so mehr in die Natur gehen, Bergsteigen, Skifahren und so, ist auch voll mein Favorite.
Das führt uns ja gleich zur zweiten Frage, nämlich meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist, was würdest du schon immer mal gerne machen?
Ja, was ich schon mal machen würde. Ich mache eigentlich schon alles, was ich machen will. Ich würde sagen, eher so dieses, dass ich einfach noch gerne mehr Muskeln aufbauen würde und somit einfach mehr dranbleiben will am Kraftsport und nicht nur so dieses morgens, okay, jetzt habe ich mich halt gedehnt 20 Minuten und das passt schon, habe ja was gemacht, sondern dass ich einfach noch mal mehr mir so eine Challenge setzen möchte, mehr Kraft aufzubauen, also Muskeln aufzubauen. Und genau, das würde ich so sagen, ja, für 2024.
Cool. Und von allem, was du jetzt gesagt hast, so zusammenfassend, den wichtigsten Impuls, den du an dieser Stelle anderen noch weitergeben möchtest, ist?
Dass viel mehr normal ist, als ihr denkt. Also grübelt nicht so viel und denkt, ah nee, da muss ich mich jetzt dafür schämen oder das ist jetzt irgendwie doof oder ah, das müsste ich doch irgendwie schon besser können oder so. Nee. Also wenn ihr hören würdet, was ich alles höre jeden Tag in meiner Coaching-Praxis, dann würdet ihr merken, wie variantenreich und unterschiedlich Sexualität sein kann. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel also so viel unterschiedliche Sachen gehört, dass ihr bitte niemals so mit diesem Ding rangeht von, ah, das ist doch nicht normal. Es ist alles normal und du darfst damit rausgehen und auch mal fragen, wie geht's euch eigentlich damit? Also einfach mein Impuls an euch, seid offener und ehrlicher mit dem Thema Sexualität. Macht es nicht selber zu so einem Tabuthema, weil damit vergrößert ihr das Thema Scham und Blockaden, sondern versucht einfach, das selber auch lockerer zu nehmen oder darüber wenigstens zu reden, wenn ihr ein Thema habt. Also diese Offenheit und natürlich euch dafür auch bewusste Räume zu erschaffen.
Cool. Also ich habe jetzt trotzdem gerade noch eine Frage im Kopf. Hat sich deine Definition von Sexualität verändert?
Total.
Von der 14-Jährigen, die auf dem Bett sitzt und anderen dabei gut zuredet, hin zu heute.
Total. Also darüber könnte man auch einen ganzen Podcast aufnehmen, aber ich mache es kurz und knackig. Also ich habe Sexualität kennengelernt durch Pornos. Also ich war einfach schon immer sehr experimentierfreudig und habe mir das abgeschaut, was man in Pornos sieht. Also die Frau, die irgendwie da alles mitmacht, ist die, die gut im Bett ist. Das war immer so meine Überzeugung. Also ich sage dazu immer so meine Porno-Girl-Vergangenheit. Also ich habe jetzt nicht in einem Porno mitgespielt, aber so ich habe quasi sehr viel gemacht, was ich dort gesehen habe und gedacht, wenn ich das mache, finden mich die Männer toll, weil sie dann nämlich mal das bekommen, was die in Pornos sehen. Und quasi, ich wollte nie so ein Seestern sein, der sich da einfach nur hinlegt und sagt, mach. Sondern ich war immer sehr aktiv im Bett und habe sehr viel experimentiert. Und das hat sich dann sehr, sehr, sehr stark verändert, als ich auf das Thema Tantra gekommen bin. Und vor allem, als ich mehrere Partnerschaften hatte, wo ich immer mehr Lust auf Sex hatte und mein Partner fast gar nicht mehr, was ein großes Streitthema war. Und daraufhin bin ich dann selber losgegangen und habe mich damit beschäftigt, habe natürlich bei mir selber auch sehr viel reflektiert. Und durch das Thema Tantra ist dann einfach sehr viel mehr Bewusstheit dazu gekommen. Dann bin ich eine kurze Zeit so in das genaue Gegenteil gerutscht. Also nur noch langsam, nur noch soft und habe mich dann aber wieder eingependelt in so eine Mischung. Also, dass ich einfach so für mich eine sehr facettenreiche Sexualität lebe und heutzutage einfach sehr bewusst damit bin, wann ich kompensiere zum Beispiel, wann ich vielleicht wieder in so ein, ich spiele eine Rolle reinrutsche und wann ich einfach wirklich authentisch ich bin mit dem, was sich für mich stimmig anfühlt. Und deswegen habe ich da auch schon eine ganz schön lange Geschichte für mich selber durch. Aber das ist ja auch mal total hilfreich, um dann andere Menschen zu verstehen, wie sie sich fühlen in ihren verschiedenen Phasen der Sexualität.
Spannend. Also ich finde, der Podcast hat so viele Punkte, über die man jetzt nochmal in Ruhe nachdenken darf. Vielen Dank, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich mit uns über das Thema zu sprechen und gerade auch dieses Thema Körperbewusstsein auch nochmal in Verbindung zu setzen. Ich glaube, viele kennen Körperbewusstsein einfach immer nur so in Bezug auf Sport, so, ah, ich fühle mich nicht gut, ich gehe jetzt mal zum Sport, vielleicht hilft das, aber gar nicht so unbedingt in Verbindung auch zur Sexualität, zu Bedürfnissen, zu Grenzen etc., wie wichtig das auch ist. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr, sehr gerne. Wow. Hat mega Spaß gemacht.
Uns auch. Wir haben jetzt einiges zum Nachdenken und wenn ihr da draußen Punkte habt, die euch gefehlt haben oder die jetzt neue Fragen irgendwie aufgeworfen habt, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar auf Instagram da, entweder bei @AnselmMors oder bei mir unter Weltenbummlerin on Tour.
Oder direkt an die Katrin. Auch da könnt ihr euch auf Instagram sicher mit Fragen an sie wenden, die sie dann gerne beantwortet.
Genau. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao.